NZZ Akzent. Dort, wo im Dezember 2024 die Befreiung Syriens ausgerufen wurde, dort warst du über ein Jahr später zu Besuch, Karin, nämlich im syrischen Staatsfernsehen in Damaskus. Wen hast du da getroffen?
Genau, da habe ich Musa al-Bakr getroffen. Er ist der Chef des PR-Teams des syrischen Staatsfernsehens und er hat mich rumgeführt durch diese Gebäude, die zum Teil sehr veraltet sind. Da läuft man so durch Gänge hindurch, die einfallen, staubig sind und es fühlt sich ein bisschen an, als würde man 100 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, hat das Musa al-Bakr kommentiert, während wir da durchspaziert sind. Er hat erzählt, wie sie neues Equipment angeschafft hatten und dann aber auch Personal brauchten, die das bedienen konnten. Dafür müssen sie Syrer aus dem Ausland holen. Und heute produzieren sie in zwei Studios täglich News, Diskussionsrunden und sogar Serien sind geplant. Und ich habe ihn dann gefragt, welche Rolle das Staatsfernsehen denn einnehme in Syrien, wo eben gerade ein neuer Staat entsteht. Und seine Antwort war, früher war das Fernsehen die Stimme der Macht, der Autorität von dieser Assad-Diktatur. Heute sehe er das TV als Mediator zwischen Mensch und Staat. Also schon immer noch eine tragende Rolle im Bild, das der Staat von sich abgeben möchte für die Bevölkerung.
In Syrien entsteht nach dem Ende der Assad-Diktatur ein neuer Staat. Die Ausgangslage könnte kaum schwieriger sein. Syrien ist zerbombt, gespalten, traumatisiert. Reporterin Karin A. Wenge ist vor Ort der Frage nachgegangen, wie Syrien ein funktionierender Staat werden kann. Ich bin Nadine Landert. Karin, das war jetzt nicht deine erste Reise nach Syrien, aber jetzt für diese Reise. Wie bist du da vorgegangen?
Es ist ja ziemlich kompliziert, wenn man als Journalistin die Frage beantworten möchte, wie entsteht so ein Staat? Ja,
kompliziert, philosophisch, politisch.
Ja, genau. Und ich habe mich leiten lassen von Staatstheorien. Es gibt so gewisse Elemente, die ein Staat erfüllen muss in der Theorie, damit ein Staat zu einem Staat wird. Und ein Kontakt von mir vor Ort, Hani, er ist mein Fixer in Syrien. Also ich arbeite oft mit ihm zusammen. Fixer, das sind lokale Journalisten, die internationalen Journalisten aushelfen mit Kontakten. Und mit ihm sind der Fotograf Dominik Nahr und ich diesen verschiedenen Themen zusammen nachgegangen. Eines davon ist das Thema Geld. Also ein Staat braucht stabile Finanzen. Und wir wollten jemanden aus dem Finanzministerium sprechen, sind da vorbeigegangen, wurden dann verwiesen an die Zentralbank. Dort durften wir rein und sahen da ganz viele Menschen mit so Banknotenstapel rumlaufen. Dazu muss man wissen, Syrien hat eine große Inflation. Man läuft im Alltag tatsächlich mit so Stapel rum, so wie Ziegelsteine, um nur ein einfaches Abendessen zu bezahlen, lassen dann die Kellner die Banknoten, die man ihnen gibt, so durch einen Ratter laufen, um die zu zählen, weil es sind dann irgendwie 100 Noten, die man abgibt oder 50 oder wie auch immer. Ja. Und wir haben dann überall Absagen gekriegt vom Finanzministerium, von der Zentralbank. Alle haben gesagt, es tut uns leid, unsere Chefs sind im Ausland, nur die dürfen Auskunft geben. Und das ist ganz anders als zu Beginn, als ich da angekommen bin im Januar das erste Mal, kurz nach dem Sturz von Assad. Da konnte man in Büros reinspazieren, Menschen haben mit einem gesprochen. Aber jetzt eben, der Staat wird zum Staat. Und das heißt eben auch Medienbüros, in denen man Tee trinken muss und dann doch nichts kriegt.
Also schon ein bisschen bürokratischer, aber auch positiv formuliert organisierter.
Organisierter würde ich es nennen. Ja.
Was dir in dem Moment nicht viel gebracht hat, um deine Fragen beantwortet zu bekommen. Finanzen als wichtige Säule für einen Staat, da findest du aber eben erstmals keine Antwort. Was machst du dann?
Wir haben uns dann zwischenzeitlich einem anderen Element von diesem Staatsaufbau zugewandt, nämlich eigentlich das Wichtigste: Sicherheit. Ja. Also ein Staat braucht das Gewaltmonopol über sein Gebiet, um sich einen Staat nennen zu können, eigentlich in
keine
der Theorie.
Keine Selbstjustiz zum Beispiel.
Beispielsweise. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, weil der neue Präsident, Ahmed al-Sharra, der hat die Armee aufgelöst, neue Sicherheitskräfte gebaut, verschiedene Milizen inkludiert und versucht nun, das Bild abzugeben, dass er die Hoheit hat über sein Staatsgebiet. Allerdings, wie wir uns erinnern, es gab diese Massaker an der Küste, an Alawiten oder im Süden, die Kämpfe mit den Drusen.
Also er hat nicht alle Streitkräfte so im Griff, wie es eigentlich ein Staat haben müsste.
Nein, ja. Und Dementsprechend ist es auch schwierig, Zugang zu diesen Sicherheitskräften zu kriegen. Hani hat uns dann die Zusage organisiert für ein Interview mit dem Sicherheitschef in Aleppo. Das ist eine Stadt im Norden des Landes. Wir sind dann 5-6 Stunden durchs Land gefahren zu diesem Treffen und wurden dann, wie man das so modern sagt, geghostet.
Okay.
Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet bei uns.
Also weil er beschäftigt war oder plötzlich einfach doch nicht mit Journalistinnen sprechen wollte?
Wir wussten es nicht ganz genau. Hani hat gedacht, wahrscheinlich durfte er einfach nicht mit uns sprechen. Wir waren aber unsicher.
Ja. Und da kommt ihr also auch nicht weiter. Wie war denn aber dein subjektiver Eindruck? Wie sicher hast du dich gefühlt, auch als du da durch das Land gereist bist?
Ich habe mich in Syrien bei allen meinen Besuchen immer ziemlich sicher gefühlt. Beispielsweise auch schon im Januar nach dem Sturz von Assad bin ich alleine mit dem Minibus durchs Land gefahren und das ist ganz gut gegangen. Klar, ich kann mich auch unterhalten auf Arabisch, dementsprechend mich orientieren, aber es hat sich nie unsicher angefühlt für mich. Wenn man mit Minderheiten spricht, die erzählen von einem anderen Bild, also besonders Christen, Drusen, Alawiten, die fürchten sich eben von diesen Sicherheitskräften vom Staat. Jede Woche gibt es Entführungen, kleine Gewaltausbrüche, das ist so. Die Mehrheit, die Sunniten in Syrien, die fühlen sich definitiv sicherer als unter Assad, weil einfach im Alltag viel weniger Angst herrscht vor dem Staat selbst.
Weniger Willkür vielleicht auch?
Viel weniger Willkür bei diesen Checkpoints, Straßencheckpoints, die winken einem allen einfach durch.
Mhm.
Also im Alltag ist die Gefahr und die Angst für sehr viele Menschen in Syrien zurückgegangen. Das würden einfach nicht alle unterschreiben, besonders Angehörige der Minderheit.
Aber hast du denn jetzt einen Unterschied gemerkt? Eben du sagst, Januar 2025 nach dem Sturz war es eigentlich für dich schon okay sicher und jetzt, ein Jahr später?
Es ist nochmals organisierter. Und wir hatten auch diesen Vorfall jetzt, als wir als Team unterwegs waren, bei der Rückfahrt einmal spät abends hatte das Auto eine Panne und wir mussten dann mitten in der Pampa in der Dunkelheit quasi am Straßenrand parken, um herauszufinden, was das Problem mit dem Auto war.
Okay, da hätte ich auch in der Schweiz Angst.
Ja, und ich fand es gar nicht so irgendwie, ich hatte da nicht besonders Angst. Ich glaube, unsere größte Angst war, dass wir irgendwie nicht mehr nach Hause kommen oder dass irgendwie ein Auto kommt um die Kurve und in uns reinfährt.
Ja.
Aber sonst, also es war voll okay.
Das wäre zu Assad-Zeit natürlich undenkbar gewesen.
Da blieb man bei Dunkelheit nach Mitternacht zu Hause.
Ja. Also du bist in Aleppo, um diesen Sicherheitschef zu treffen, kommst aber nicht weiter bei den zuständigen Personen für Finanz- und Sicherheitsfragen. Was machst du dann?
Als Journalistin muss man ja seine Zeit nutzen. Wir können uns ja nicht leisten, da
Ferien
monatelang in Syrien zu recherchieren für einen Artikel. Das heißt, Hani hat dann sehr spontan vorgeschlagen, wir sind nun in Aleppo. Ich habe Kontakte via einen Verwandten in die Verwaltung von Aleppo. Ich kann euch organisieren, dass wir ins Postbüro gehen, die Hauptpost von Aleppo.
Mhm.
Und das ist ein weiteres wichtiges Element von Staatenbildung, die ganze Administration. Und deshalb sind wir dann in Aleppo zu Fuß, das war auch gar nicht weit weg, wo wir geschlafen haben, sind wir durch diesen Platz gelaufen, vis-à-vis war dieses Postbüro. Da hängen dann an den Wänden Zettel mit so Preisen, wie viel kosten Formulare, die man da beispielsweise kriegen kann. Und das hat mich erinnert, in anderen Administrationen, Staatsadministrationen, habe ich immer mal wieder am Anfang vor allem Zettel an den Wänden gesehen, da stand darauf, Bestechen verboten.
Ah, okay. Also wirklich der Versuch, etwas gegen Korruption zu tun, was unter Assad eigentlich normal war.
Genau. Und wir haben in der Postfiliale Hassan al-Rannam getroffen, der Chef von 15 Postfilialen in der Provinz Aleppo. Und eines seiner Ziele ist es, Korruption zu bekämpfen. Also das wichtigste Formular, was man aktuell als Syrer, Syrerin in diese Postfiliale kriegen kann, ist ein Schein, der bestätigt, man arbeitet noch in keinem Staatsjob.
Warum?
Unter Assad ist es so, dass der Staat total aufgebläht war. Der hat sich auch Loyalität gekauft, indem er Menschen angestellt hat in seinen Büros. Und weil man aber nicht leben konnte von diesen sehr, sehr kleinen Honoraren, die da gekriegt haben, haben viele Menschen beispielsweise 2-3 Jobs parallel gehabt. Es gab auch fiktive Namenslisten, also auf diesen Lohnlisten standen Namen von Menschen, die da gar nicht gearbeitet haben, die dann irgendwie abgezwackt wurden und jemand anderem überwiesen wurden.
Mhm.
Und dieses Formular, was man jetzt in dieser Post in Aleppo kriegen kann, bestätigt, dass man noch keinen Job hat beim Staat. Also man geht dahin, die Syrerinnen und Syrer geben ihre ID, also die Identitätskarte, 11-stellige Nummer, das geben die Mitarbeitenden dort im System ein und dann kommt gleich die Abfrage, arbeitet man schon oder nicht.
Und das klingt aber doch schon auch sehr organisiert und als würde man das wirklich ernst nehmen, diese Korruption bekämpfen zu wollen.
Auf diesem Bürokratielevel ist es tatsächlich so, dass da herrscht viel weniger Korruption. Ja. Also ich habe auch einen Kollegen von mir in Syrien gefragt, beispielsweise, der hat gesagt, seit dem Sturz von Assad musste ich nie mehr jemanden bestechen.
Okay.
Wenn man dann höher geht mit diesen ganzen Wirtschaftskreisen, da hört man immer wieder auch Gerüchte, dass da alles nicht ganz sauber abläuft. Aber im Alltag definitiv, die Korruption ist deutlich zurückgegangen.
Karin, du bist dann später von Aleppo wieder zurück in den Süden, nach Damaskus gefahren, immer noch auf der Suche nach offiziellen Kontakten aus dem Finanz- und Sicherheitsministerium. Wie ist es da weitergegangen für dich?
Genau. Wir hatten am Anfang von unserer Reise schon Kontakt gesucht zum PR-Büro der neu gegründeten Grenzbehörde. Und die waren total verständnisvoll und hilfreich. Und die haben uns gesagt, ihr könnt quasi einen Tag aussuchen, wann ihr wollt. Für den Grenzübergang Nasib, der ist im Süden des Landes, grenzt an Jordanien, einer der wichtigsten Grenzübergänge von Syrien. Ihr könnt dahin, ihr könnt den anschauen.
Und wen habt ihr da getroffen?
Der Chef des Grenzübergangs, Ahmad Kalawi. Er arbeitet dort und dieser Grenzübergang, früher war das so ein düsterer Ort. Menschen hatten Angst, verhaftet zu werden, besonders Männer. Bei Assad wusste man nie, ist man auf einer Liste von einer der Sicherheitsbehörden, beispielsweise von den Geheimdiensten, komme ich über diese Grenze oder nicht. Also da herrschte auch nicht viel Betrieb. Jetzt sind da so neue Gebäude, es ist sehr gut beleuchtet alles. Auch viel, viel mehr Passagiere überqueren die Grenze, hat uns Kalawi erzählt.
Also auch ein Zeichen von mehr Sicherheit eigentlich.
Ein Zeichen von mehr Sicherheit, ja. Ein Zeichen von mehr Kontrolle, weniger Willkür. Mhm. Und auch ein Zeichen davon natürlich, dass es jetzt ein Ort, wo der Staat auch PR machen will.
Also zeigen, es funktioniert.
Genau. Syrien ist extrem bedacht darauf, im Ausland PR für sich selbst zu machen. Weil Syrien braucht das Geld aus dem Ausland. Die brauchen Investitionen, das Land liegt in Trümmern. Und deshalb sind sie sehr im Interesse zu zeigen, wir haben alles im Griff, es ist super hier. Also das muss man schon auch sehen. Dass wir diese Grenzbehörde so gut und so einfach Zugang erhalten haben, obwohl es ja auch ein Sicherheitsort ist, zeugt natürlich auch davon, dass es jetzt auch ein bisschen PR vom Staat.
Also auch ein Eigeninteresse, aber verständlich. Und es bringt uns auch wieder zurück zum Thema Finanzen. Also Syrien braucht Geld und ein Staat braucht stabile Finanzen.
Genau. Und da hatte ich ein bisschen Reporterinnenglück dann. Am letzten Abend hat Hani plötzlich gesagt, möchtest du den Berater vom Finanzminister treffen?
Oh, klingt nicht schlecht.
Ja, ich war dann auch. Das klingt tatsächlich sehr gut. Also diese ganzen Ministerien in Syrien haben auch so Beraterteams, die jetzt nicht Politiker, Politikerinnen selbst sind, die Experten sind auf ihren Gebieten. Und Mazen Derawan ist einer davon.
As soon as the regime collapsed, to me that was like a dream happening.
Wir haben dann den getroffen in einem überfüllten so High-Class-Restaurant in Damaskus, wo alles so ein bisschen schickimicki und sehr teuer war. Und der strotzt von Ideen und auch von Energie, ist wirklich der liebt Syrien und ist ein Ultrakapitalist. Mhm. Also am liebsten würde er sämtliche Regeln abschaffen, komplette Liberalisierung. Dazu muss man wissen, Syrien war unter den Assads ein sozialistischer Staat. Die jetzige Regierung versucht, eine Marktwirtschaft zu machen, eine kapitalistische Marktwirtschaft, um diesen Staat zum Laufen zu bringen.
Und was hat dieser Berater jetzt für Ideen?
Er hat so einen ganzen Plan, er hat mir da wirklich eine halbe Stunde quasi so eine, eine Vorlesung gehalten schon, hat sich das angefühlt.
Sales tax, I said no customs duties.
Beispielsweise, er möchte mehr Mehrwertsteuer, möchte den Staat möglichst schmal halten. Also er sagt, jeder Staatsangestellte ist einer zu viel. Wir brauchen einen ganz schlanken Staat, wenig Ausgaben. Und sagt irgendwie, Syrien hat super günstige Arbeitskräfte, das müssen wir jetzt ausnutzen. Ganz viele Ideen, alles sehr kapitalistisch eben und deutlich extremer, als dass die syrische Regierung dann auch umsetzen wird.
So, yes, I'm a blood-sucking capitalist, but I do have a heart for poor people.
Also er sei ein Kapitalist, aber habe ein Herz für arme Menschen. Und er hat viele Ideen, das ist schon mal gut. Aber ist es realistisch, dass auch nur einige überhaupt umgesetzt werden können?
Generell ist es schwierig, die Wirtschaft in Syrien zum Laufen zu bringen. Da hat sich auch die Regierung sehr hohe Ziele gesetzt, die sie nicht einhalten kann. Das dauert einfach lange, so einen Staat umzubauen. Und Syrien liegt in Trümmern. Also wenn man durchs Land hindurchfährt, manchmal wirklich minutenlang im Auto kann man zum Fenster rausschauen und das ist einfach Trümmerlandschaft.
Ja.
Das sind mehrere Milliarden, die benötigt werden, um dieses Land wieder aufzubauen. Und in diesem Kontext die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, Millionen arme Menschen, die schon nicht wissen, wie sie ihr Essen finanzieren sollen. Das braucht einfach sehr, sehr viel Zeit.
Und dann eben auch noch diese enorme Inflation, oder, die du anfangs beschrieben hast.
Ja, genau, mit diesen Banknotenstapel, die man im Alltag mit sich rumschleppen muss. Da gibt es immerhin Hoffnung auf Verbesserung. Der Präsident hat eine neue Währung eingeführt, zwei Nullen gestrichen. Das sind jetzt so neue Banknoten mit beispielsweise so Symbolen drauf. Also Assad verschwindet auch von den Banknoten. Sein Gesicht war immer noch gedruckt. Aber es dauert natürlich lange, bis das im Alltag sich durchgesetzt hat. Aber ein bisschen Grund zur Hoffnung.
Ja. Es ist ja auch noch nicht lange her, oder? Also seit dem Sturz Assads Ende 2024 und dem Start der Staatenbildung ein bisschen mehr als ein Jahr. Was würdest du denn sagen unter auch diesen schwierigen Bedingungen? Wie gut kommt Syrien voran mit dieser Staatenbildung?
Besser als erwartet. Also ich meine, es gibt keinen Bürgerkrieg. Und das war durchaus eine reale Gefahr, dass nach so vielen Jahren Diktatur mit so viel gegenseitigem Hass und Missverständnis, dass da einfach ein Krieg ausbricht. Und das ist nicht der Fall. Natürlich, es gibt extrem viele Probleme. Ein Teil davon haben wir besprochen zusammen jetzt gerade. Es fühlen sich viele Menschen, besonders von den Minderheiten, nicht sicher. Ich persönlich schätze es auch nicht ein, dass es irgendwie eine liberale Demokratie werden wird. Das wird ein Staat mit autoritären Zügen, glaube ich, da muss man sich keine Illusionen machen. Und es ist dementsprechend wichtig, dass man kritisch drauf schaut, auch gerade aus dem Ausland, weil eben Syrien auch viel Wert legt auf die Meinung aus dem Ausland. Aber ich glaube, man darf es auch nicht schlecht reden. Also diese neuen Menschen an der Macht, und ich habe in diesen Büros viele getroffen, auf tiefen hierarchischen Stufen, die wirklich genuin einen Staat bauen möchten, der funktioniert. Viele von diesen Menschen, die ich jetzt auch erwähnt habe, die schlafen zum Teil in ihren Büros, die gehen nicht nach Hause, die haben mir erzählt, sie sehen ihre Familien teilweise sehr selten, weil sie einfach so viel arbeiten, weil sie einfach wollen, dass jetzt dieser Staat eine Zukunft hat.
Also da ist die Motivation von den Menschen wirklich groß.
Von vielen, ja.
Karin, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise berichtet hast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und du hast deinen wunderschönen, ausführlichen Text auch mit vielen Bildern geschrieben, erschienen im aktuellen NZZ-Folio, das sich dem großen Thema Staat widmet. Wer da noch mehr lesen möchte über deine Reise oder eben weitere Themen, wir verlinken den Artikel auch in den Shownotes. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.